Sie hören SWR2 aktuell mit Pascal Fournier. Wie war das mit dem Fell des Bären, das man erst verkaufen soll, wenn man den Bären dann auch wirklich erlegt hat? Tja, vielleicht hätte Bundesverkehrsminister Scheuer sich auf diese alte Jägerweisheit besinnen sollen, bevor er die Betreiberverträge für die Pkw-Maut abgeschlossen hat. Denn bekanntlich sind ja die Mautpläne am Njet des EuGH zerschellt und Scheuers frühzeitige, inzwischen kann man auch sagen voreilige Unterschrift unter den Verträgen könnte nun Konventionalstrafen in Millionenhöhe nach sich ziehen. Scheuer selbst hat zum ganzen Vorgang immer wieder volle Transparenz zugesichert, aber aus Sicht von FDP, Linken und Grünen nicht praktiziert. Deswegen wollen die drei Oppositionsfraktionen der ganzen Affäre um die Pkw-Maut jetzt parlamentarisch auf den Grund gehen. Im Bundestag wollen sie heute die Weichen für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses stellen. Kai Clement in Berlin, inzwischen wissen wir doch einiges über die Pkw-Maut. Selbst Treffen mit Vertretern der fraglichen Unternehmen, die Scheuer zunächst unterm Deckel halten wollte, sind inzwischen bekannt geworden. Was soll da ein Untersuchungsausschuss noch klären?
Ja, unter anderem das. Warum hat er diese Treffen nicht von Anfang an eingeräumt? Warum sind sie zumindest aus Sicht der Opposition nicht ausreichend dokumentiert? Da hält der Verkehrsminister natürlich dagegen. Und schon gibt es einen Streit über Details des Vergaberechts. Das ist wirklich was für Feinschmecker. Und dann gibt es natürlich noch die Grundsatzfrage. Haben die Betreiberfirmen Andreas Scheuer vielleicht sogar gewarnt oder vorgeschlagen, einen Vertragsabschluss doch bis nach dem Gerichtsentscheid des EuGH, des Europäischen Gerichtshofs, zu verschieben? Und das war ja der, der dann schließlich das Ganze zu Fall brachte, dieser Gerichtsentscheid. Sprich, ist er einfach sehenden Auges in ein großes Risiko gelaufen, hätte da vielleicht sogar auch nochmal den Bundestag mit einbeziehen müssen.
Scheuer selbst hat ja eine relativ dezidierte Meinung zum Vorgehen der Opposition. Wir hören mal kurz rein.
Wissen Sie, die bösartige Kampagne der Opposition werde ich jetzt nicht weiter kommentieren.
Also alles eine bösartige Kampagne, reicht das als Verteidigungsstrategie?
Ja, halte ich für fragwürdig, denn diese Strategie fährt er ja schon länger und nicht mit allzu großem Erfolg. Dann musste er ja doch nochmal wieder Treffen einräumen. Dann hat er versucht zu belegen, was denn alles bei diesem Treffen besprochen wurde und was dazu dokumentiert wurde. Er hat ja auch über 50 Aktenordner, wie er stolz sagt, dem Bundestag vorgelegt. Das reicht alles nicht, sagt die Opposition. Aber natürlich muss auch in einem Untersuchungsausschuss, wenn er denn kommt, muss man sich am Ende auf einen Abschlussbericht einigen. Und da muss auch dann die Union mit an Bord sein.
Was bedeutet, wenn er denn kommt? Die drei Oppositionsfraktionen, Linke, FDP und Grüne, sind sich ja eigentlich einig.
Die sind sich eigentlich einig und die haben auch ein fünfseitiges Antragspapier, was mir hier vorliegt, formuliert mit unzähligen Fragen, 13 Fragenkomplexen, wenn man so will. Aber wie ich aus Abgeordnetenkreisen höre, wackelt es bei den Linken nicht grundsätzlich, aber sie müssen ja wirklich Unterschriften sammeln und sie brauchen insgesamt 178, sollte eigentlich locker zu machen sein. FDP, Linke und Grüne bringen es weit über 200 Stimmen insgesamt. Also die meisten gehen davon aus, der U-Ausschuss kommt und sie kriegen genug Stimmen zusammen. Aber sicher sagen kann man es eben erst, wenn die Unterschriften unter dieses Papier gesetzt sind. Und käme er nicht, das muss man auch sagen, das wäre ja eine Riesenblamage für die Opposition, nachdem sie so lange getrommelt hat und Scheuer so heftig attackiert hat.
Wie groß ist denn inzwischen Scheuers Rückhalt in seiner Partei und in der Bundesregierung in dieser ganzen Affäre?
Ja, ich glaube, das ist genau der Knackpunkt, wo die Opposition versucht anzusetzen, zumindest was die Bundesregierung betrifft, weil sie ja sagen, also ein Unrechtsbewusstsein bei dem Minister ist nicht zu erkennen. Wenn wir wirklich einen Angriffspunkt haben, dann die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin, dann den Zusammenhalt der Bundesregierung und wenn sein Status dort wackelt, dann haben wir vielleicht eine Möglichkeit, tatsächlich eine Veränderung herbeizuführen. Aber dafür bräuchten sie beispielsweise belastbare Zeugenaussagen im Untersuchungsausschuss. Dort wird ja unter Eid ausgesagt und sollte beispielsweise ein hochrangiger Vertreter von Eventteam, beispielsweise Herr Schulenberg selbst, aussagen, ja, wir haben gesagt, verschiebt doch den Vertragsabschluss. Dann, das würde ich sagen, kommt Herr Scheuer wirklich in Schwierigkeiten.
Linke, Grüne und FDP wollen einen Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut. Informationen und Einschätzungen waren das von unserem Berlin-Korrespondenten Kai Clement. Dass da etwas brodelt, weit rechts der Mitte und zwar schon lang und immer heftiger, das wussten und das wissen die Sicherheitsbehörden in Deutschland schon seit längerem. Aber wie groß und wie akut die Gefahr durch Rechtsextremisten tatsächlich ist, das hat vielen erst der Anschlag von Halle gezeigt. Die Betroffenheit über einen offen rechtsextremistischen und antisemitischen Gewaltakt war und ist groß. Und dabei kann es aber kaum bleiben. Was man tun kann, was insbesondere die Sicherheitsbehörden tun können, um Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus besser im Blick zu haben, um akute Bedrohungen vielleicht auch schon vor der blutigen Umsetzung zu unterbinden, darüber haben sie gestern Abend in Berlin informiert. Und ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg hat zugehört.
Nach dem Anschlag in Halle erklären das Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Verfassungsschutz nun öffentlich, wie sie den Rechtsextremismus in Zukunft besser bekämpfen wollen. In den vergangenen Monaten haben beide Sicherheitsbehörden ihre Konzepte aufeinander abgestimmt. Stärker als bisher will der Verfassungsschutz einzelne Personen identifizieren, die man für besonders gefährlich hält.
Wir müssen Personagramme erschaffen für die Personen, die uns bekannt sind. Da reichen uns jetzt nicht mehr einfach nur die Grunddaten aus, sondern müssen so viel wie möglich an Informationen zusammenstellen und aus diesen vielerlei Informationen heraus dann eben eine Gewichtung vornehmen.
So Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang. Die Instrumente, die man zur Bewertung von islamistischen Gefährdern erarbeitet hat, sollen auch für eine präzisere Bewertung von rechtsextremistischen Gefährdern entwickelt werden. Das Bundeskriminalamt, so BKA-Chef Holger Münch, will gleichzeitig überprüfen, ob die Zahl von aktuell 43 Gefährdern in der rechten Szene noch angemessen ist. Demgegenüber stehen 690 Gefährder im islamistischen Bereich.
Wir werden mit den Ländern gemeinsam Konferenzen zu den Personen, die wir kennen, insbesondere zu Gewalttätern aus dem rechten Spektrum, zu Mischszenen, ich nenne mal Hooligans, Rocker etc. etc. uns alle anschauen und der Frage nachgehen, müssen wir die Einstufungspraxis verändern? Ich gehe davon aus, dass die Zahl steigen wird.
Kurzum, um Anschläge zu verhindern, will man besonders gefährliche Personen in der rechtsextremen Szene und ihre Netzwerke stärker in den Blick nehmen. Und zwar auch und vor allem im Internet, erklärt Verfassungsschutzchef Haldenwang, Gaming-Plattformen inklusive, wo sich auch der Attentäter von Halle aufgehalten hatte.
Es sind dann eben auch Plattformen, in denen man in geschlossenen oder offenen Gruppen kommunizieren kann. Und dann müssen wir einfach auch dieses Medium Gaming-Plattformen uns stärker anschauen und sehen, was sich dort in den einschlägigen Foren tut.
Darüber hinaus, so der Verfassungsschutzchef, müsse man sich mit Blick auf den Attentäter von Halle auch die Frage stellen, wo die antisemitische Ideologie überhaupt herkomme. Dabei spiele die sogenannte neue Rechte eine große Rolle.
Die identitäre Bewegung meinetwegen, von denen eben entsprechend die ideologischen Vorgaben auch kommen für solche Täter.
Das Bundeskriminalamt will darüber hinaus der Verrohung im Internet entgegentreten, indem Hasskriminalität konsequent strafrechtlich verfolgt wird. Das Ziel, die Betreiber von sozialen Medien beispielsweise sollen Hasspostings nicht nur löschen, sondern auch zur Anzeige bringen und dem BKA die nötigen Daten zur Verfügung stellen, um die Verantwortlichen zu ermitteln. Man reagiere jetzt auf die Entwicklung der letzten 2-3 Jahre, so BKA-Chef Münch. Eine Entwicklung im rechten Spektrum, die demokratiegefährdende Ausmaße annehme. Michael Götschenberg, Berlin.
SWR 2 aktuell, es ist 12.14 Uhr. 8 Tage ist er inzwischen alt. Jener Tweet, der unter den vielen, vielen bemerkenswerten Tweets des US-Präsidenten tatsächlich nochmal herausragt. Wenn die Türkei irgendetwas unternimmt, was ich in meiner großartigen und unvergleichlichen Weisheit für tabu halte, werde ich die türkische Wirtschaft vollständig zerstören und auslöschen. Zitat Ende. Trump hatte diesen Tweet abgesetzt, nachdem er entschieden hatte, die US-Soldaten aus Nordsyrien abzuziehen. Gegen alle Ratschläge und gegen alle Einwände von Beratern und Verbündeten. Die mit ihren Prognosen leider recht behalten haben. Die Türkei feuert seither buchstäblich aus allen Rohren. Die Kurden in ihrer Not wenden sich an das Assad-Regime. Zehntausende Menschen sind auf der Flucht und die ohnehin schon chaotische Lage in Syrien wird nochmal chaotischer. Anscheinend wird angesichts dieser Entwicklung inzwischen auch dem weisen Mann in Washington etwas mulmig. In der Nacht jedenfalls haben die USA Sanktionen gegen die Türkei verhängt und eine sofortige Waffenruhe verlangt. Aus Washington berichtet Torben Ostermann.
Donald Trump hatte es bereits in einem Tweet angekündigt. Am 7. Oktober schrieb der US-Präsident, dass er die türkische Wirtschaft komplett zerstören werde, sollte Ankara irgendetwas tun, was er für tabu halte. Nun, eine Woche später, lässt Trump seinen deutlichen Worten Taten folgen und verkündet Sanktionen. Und das wohl hauptsächlich, weil der Druck auf ihn immer größer wurde. Vertreter beider Parteien sind fassungslos darüber, dass Trump Erdogan in Nordsyrien gewähren lässt. Das Weiße Haus will Stärke zeigen. Vizepräsident Mike Pence ermahnte die Türkei, den Einmarsch zu beenden. Er selbst will bald in die Türkei reisen, um dort zu vermitteln. Die Vereinigten Staaten von Amerika werden eine weitere Invasion der Türkei in Syrien nicht weiter tolerieren. Nun also Sanktionen gegen den NATO-Partner Türkei. Wegen der so wörtlich destabilisierenden Handlungen der Türkei in Nordostsyrien werden die Strafzölle auf Stahlimporte nun auf 50% angehoben. Zudem will die US-Regierung umgehend die Verhandlungen über ein Handelsabkommen mit der Türkei abbrechen. Darüber hinaus wurden der türkische Innenminister Süleyman Soylu und der Energieminister Fatih Dönmez auf eine schwarze Liste gesetzt. Damit sind mögliche US-Vermögen der beiden vorerst eingefroren. Am Sonntag äußerte sich Verteidigungsminister Mark Esper beim Fernsehsender Fox. Es passiert nun genau das, was wir Präsident Erdogan bereits im Vorfeld prophezeit haben. Ich habe mit meinem Amtskollegen gesprochen und ihn gewarnt. Wenn Sie das tun, was wir ablehnen, werden wir alles Mögliche erleben. Von der Freilassung von IS-Häftlingen bis hin zu einer humanitären Katastrophe. Es wird den Beziehungen der USA zur Türkei schaden. Alles läuft genauso ab, wie wir es vorhergesagt haben. Der Druck aus dem US-Kongress auf Donald Trump wird täglich größer. Die demokratische Mehrheitsführerin Nancy Pelosi twitterte am Montag über ihr Gespräch mit dem Republikaner Lindsey Graham. Beide seien sich einig, dass es eine parteiübergreifende Resolution brauche, um die Entscheidung Trumps, die verbliebenen US-Truppen aus Syrien abzuziehen, sofort aufzuheben. US-Präsident Trump hatte kurz vor dem Beginn der türkischen Offensive mit seiner Entscheidung, das US-Militär aus der Region abzuziehen, faktisch erst den Weg dafür freigemacht. Seit Tagen wird Donald Trump dafür heftig kritisiert, von Demokraten und Republikanern. Aus Washington, Torben Ostermann.
Für so manchen Berufsfischer entlang der Ostsee dürfte heute ein rabenschwarzer Tag sein. Schon seit Jahren sind die zulässigen Fangmengen für Fisch ziemlich eingeschränkt, aber jetzt haben die zuständigen EU-Minister die Schraube noch einmal sehr deutlich weiter angezogen. In der Nacht haben sie die Quoten für das kommende Jahr festgelegt und die haben es in sich. 65% weniger Hering, 60% weniger Dorsch, 32% weniger Scholle und 22% weniger Sprotte. Die EU-Kommission hatte sogar noch strengere Vorgaben vorgeschlagen. Die Minister haben die ein wenig abgemildert, aber es bleibt der Eindruck, die verabschiedeten Quoten sind sowas wie eine Vollbremsung. Christopher Zimmermann leitet das Thünen-Institut für Ostseefischerei in Rostock. Herr Zimmermann, ist dieser Eindruck richtig?
Ja, im Grunde ist er richtig und es ist genau das, was jetzt erfolgen muss. Wir haben in der Ostsee seit vielen Jahren gesehen, dass die Fangquoten nur sehr zögerlich an den schlechteren Bestandszustand angepasst wurden. Ich muss nochmal sehr deutlich sagen, dafür sind nicht in erster Linie die Fischer verantwortlich, sondern wir haben in der Ostsee es mit einem sehr variablen Ökosystem zu tun, wo die Umweltbedingungen eine viel größere Rolle spielen als in der Nordsee meinetwegen. Trotzdem bleibt für uns Menschen nur, uns an diese Umweltbedingungen anzupassen und im Zweifel den Fischereidruck zu reduzieren, also die Quoten zu reduzieren. Und das wurde in den letzten Jahren nicht immer so gemacht, wie wir uns das vorgestellt haben, wie es notwendig gewesen wäre, um eine Trendwende herbeizuführen. Und ich denke, diese Nacht ist das gelungen.
Ist es denn jetzt noch eine Schutzmaßnahme oder ist es eher schon eine Art Rettungsmaßnahme für die Bestände?
Oh, das ist schwer zu sagen. Also dem Dorsch der westlichen Ostsee, Sie haben erwähnt, -60% ist der Kompromiss an dieser Stelle, dem geht es zurzeit eigentlich gut. Wir wissen aber, dass die folgenden beiden Jahrgänge 2017 und 2018 wieder sehr, sehr schwach sind. Das heißt, hier muss man rechtzeitig gegensteuern. Der Bestand ist aber zurzeit noch im grünen Bereich. Diese Gegensteuerung ist jetzt geglückt. Beim Hering der westlichen Ostsee liegt es nicht primär an der Überfischung, sondern tatsächlich wahrscheinlich am Klimawandel, an der erhöhten Temperatur in der westlichen Ostsee. Da müssen wir uns oder die Fischerei muss sich darauf einstellen, dass die Fangmengen, die das Niveau von vor 30 Jahren nicht mehr erreichen. Hier geht es darum, den Bestand so schnell wie möglich wieder aufzubauen. Und auch dafür ist eine Reduzierung um 65% erstmal gut. Wir hätten uns ein bisschen mehr gewünscht, aber das ist im Grunde im Bereich der Unsicherheit unserer Bestandsberechnung. Noch anders sieht es beim Dorsch der östlichen Ostsee aus, also im Grunde in dem Fanggebiet östlich von Bornholm. Da sind die Umweltbedingungen inzwischen so schlecht, vor allen Dingen was den Sauerstoffgehalt in den tiefen Becken angeht, dass wir befürchten, dass dieser Bestand über viele Jahre nicht mehr sinnvoll nutzbar ist. Das heißt, da ist es definitiv eine reine Notfallmaßnahme, um zu verhindern, dass dieser Bestand ganz verschwindet.
Diese strengen Vorgaben aus Brüssel, was bedeuten die denn für die Ostseefischerei, für die Ostseefischer?
Kurzfristig bedeuten die große Umsatzeinbußen und Sie hatten richtig erwähnt, dass das ja schon seit vielen Jahren so geht, nur immer nicht ausreichend. Man muss aber auch sagen, beim Dorsch der westlichen Ostsee ist letztes Jahr um 70% erhöht worden. Das heißt, dieses Jahr fallen wir sozusagen wieder zurück auf den Stand von 2018. Die Fischerei muss sich am Ende darauf einstellen, dass es einen echten Strukturwandel gibt. Ich denke, wir werden erleben, dass dies die größte Herausforderung für die Fischerei seit der Wiedervereinigung ist. Und wenn es schlecht läuft, dann bedeutet das, dass die nächsten 5 Jahre ungefähr 50% der Betriebe nicht überleben werden. Und deswegen ist es an der Zeit, eine langfristige Strategie zu entwickeln, wie denn die deutsche Ostseefischerei in 10 oder 15 Jahren aussehen soll und dann genauso wie in der Landwirtschaft oder im Kohlebergbau oder sowas auch Hilfen auszugeben für die, die aufhören wollen.
Christopher Zimmermann, er leitet in Rostock das Thünen-Institut für Ostseefischerei. Das Gespräch haben wir am späten Vormittag aufgezeichnet. Heute ist der 15. Oktober und heute in 2 Monaten tritt der neue Winterfahrplan der Deutschen Bahn in Kraft. Und bereits ab heute können die entsprechenden Tickets gebucht werden. Vor allem in Baden-Württemberg müssen sich Bahnkunden auf einige Änderungen bei den Verbindungen einstellen. Katja Jansen aus der SWR-Wirtschaftsredaktion, was sind denn die größten Veränderungen?
Ja, fangen wir mal bei dem Positiven an. Es gibt mehr der neuen ICE 4 auf der Oberrheinstrecke. Davon profitieren dann zum Beispiel die Verbindungen Hamburg-Zürich, Berlin-Interlaken und auch die ICE-Linie zwischen Dortmund und München, die über Stuttgart geht, wird also auf diesen neuen ICE umgestellt. Die Züge, die sind moderner, bieten mehr Sitz und auch mehr Fahrradstellplätze. Außerdem kommen neue tägliche Übernachtverbindungen zwischen Berlin, Hamburg und Zürich dazu. Auf der Rheintalstrecke, da werden die Regionalverbindungen aufgestockt und verbinden künftig im Stundentakt Basel, Freiburg und Offenburg. Die hintere Höllentalbahn wird wieder freigegeben und auch das Breisgau-S-Bahn-Projekt startet auf der Schiene. Negativ auswirken dürfte sich allerdings eine Baumaßnahme an der 30 Jahre alten Schnellfahrstrecke Mannheim-Stuttgart. Die wird im kommenden April starten.
Und die wird dafür komplett gesperrt. Wie viel werden davon die Bahnkunden mitbekommen?
Ja, das bringt schon einiges durcheinander, denn die Verbindung ist tatsächlich die am meisten befahrene Fernpendlerstrecke in Baden-Württemberg. Rund 65.000 Menschen fahren da pro Tag. Die Verbindungen, die werden umgeleitet, unter anderem über Bruchsal, Mühlacker und Pforzheim. Das ist komplizierter, deshalb fahren die Züge dann am Ende auch weniger oft. Und wenn man sich zum Beispiel mal sämtliche Fahrten an einem Tag von Mannheim nach Stuttgart anschaut, dann haben wir bislang 36 Direktverbindungen pro Tag und während des Bauzeitraums von April bis Oktober dann nur noch 28 und auf den Umleitungsstrecken, da dauert es auch noch länger. Statt bislang 40 bis 50 Minuten braucht man künftig mindestens 1 Stunde 20. Inwieweit bei den Pendlern ein Entgegenkommen von Seiten der Bahn möglich ist, also Ermäßigung oder Entschädigung zum Beispiel, das werde gerade geprüft, so ein Bahnsprecher.
Es wird natürlich parallel auch noch an anderen Stellen gebaut, Bahnstrecken, Autobahnen, Landstraßen. Ist diese Sperrung unbedingt notwendig?
Also eine Grundsanierung ist sicherlich angemessen und dafür komplett zu sperren ist auch oft die bessere Alternative. Der Zeitpunkt aber ist schwierig, denn auf der A5, auf der A6 wird gleichzeitig gebaut. Und was noch dazu kommt, es gibt auf dem Markt eigentlich schon ein neueres Zugsteuerungssystem, das wird aber noch gar nicht verbaut. Heißt, wenn es blöd läuft, dann muss man in ein paar Jahren an genau diese Strecke eben wieder ran.
SWR-Wirtschaftsredakteurin Katja Jansen live zum neuen Winterfahrplan der Bahn. Vielen Dank. Von der Bahn zum einfachsten, zum preiswertesten und auch zum emissionsärmsten Verkehrsmittel überhaupt, zu Fuß gehen. Das ist gesund, das schont die Umwelt, allerdings gehen trotzdem immer weniger Menschen zu Fuß. Nach Zahlen des Vereins Fuß e.V. ist der Anteil der Fußgänger in den Innenstädten in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Die Stadt Mainz will das jetzt ändern und den Fußverkehr attraktiver und auch sicherer machen. Als eine von 12 Modellstädten nimmt die Landeshauptstadt an einem bundesweiten Projekt teil. Dazu haben sich jetzt Verantwortliche der Stadt, des Vereins, Fuß- und auch interessierte Bürger getroffen und sich in der Innenstadt besonders problematische Stellen mal angeschaut. SWR-Reporterin Ilona Hartmann berichtet.
Wir wollen schon hier vorne, wo die Straße in diese andere Straße mündet.
Fußgängercheck in der Mainzer Innenstadt. Schnell haben die Experten des Vereins Fuß erste Schwachstellen entdeckt, wie etwa an der Rheinallee, sagt Spaziergangsforscher Bertram Weißhaar.
Also wir kamen jetzt gerade eben vom Rhein, stoßen hier auf die Rheinstraße und möchten einfach nur diese Straße überqueren. Und wir sehen, es gibt hier keine Fußgängerampel.
Daran stören sich auch Gertrud und Günther Anderer, die als Anwohner bei dem Fußgängercheck mitlaufen. Das Ehepaar wohnt in der Mainzer Neustadt. Beide gehen am liebsten zu Fuß und ärgern sich schon lange über die Gehwege in Mainz.
Die sind teilweise so schmal, weil die Gastronomie schon zwischen auf den Gehsteigen. Teilweise gibt es Doppelnutzungen und all solche Geschichten, sodass man nicht mehr so richtig entspannt gehen kann.
Und manche Fußwege sind halt wirklich sehr schlecht. Vom Bodenbelag her mit viel Wurzeln, wo man stolpert. Also ich denke, für ältere Menschen ist das zunehmend schwer.
Dazu kommen rücksichtslose Radfahrer und unsinnige Ampelschaltungen, durch die die Fußgänger ewig warten müssen. Die Mainzer Verkehrsdezernentin Katrin Eder will das Thema jetzt angehen.
Wir diskutieren schon die ganze Zeit jetzt auch, was die Umlaufzeiten an den Ampeln sind. Wie lange kann man Fußgängern auch zumuten zu warten? Wie stellen sich diese Aufsteller von Geschäften dar? Und natürlich gucken wir dann auch, wenn uns Leute darauf hinweisen, guckt euch das mal an, wie wir das beheben können.
Ein guter Ansatz, sagt Bertram Weißhaar, schließlich sei zu Fuß gehen die Basis aller Mobilität.
Ohne Gehen geht gar nichts. Egal welches Verkehrsmittel Sie benutzen, sei es ein Fahrrad, sei es der Bus, sei es ein Auto, eine Etappe Ihres Weges gehen Sie immer zu Fuß. Also sind wir alle irgendwie immer auf Fußgänger.
Und auch das Ehepaar Anderer ist froh, dass sich jetzt endlich jemand auch um ihre Bedürfnisse als Fußgänger kümmert.
Es gab ja immer nur was für Radfahrer. Radwege schlecht, Radwege zu wenig. Aber für Fußgänger hat sich bisher noch niemand interessiert.
Und das hat sich jetzt wohl geändert. Da ist ein Sinneswandel dabei. Und das freut mich und deswegen bin ich auch hier.
Verkehrsdezernentin Eder jedenfalls will dranbleiben und bittet alle Bürger, Problemstellen bei den Gehwegen in Mainz zu melden. Dann könnte die Stadt auch konkret versuchen, sie zu beheben.
Es ist 12.27 Uhr. Für viele Verbraucher ist es ein Ärgernis, die im europäischen Vergleich sehr hohen Strompreise in Deutschland. Und es könnte noch dicker kommen für Stromkunden. Ein Grund ist die Umlage für Ökostrom, die sogenannte EEG-Umlage. Sie soll im kommenden Jahr deutlich steigen, und zwar von 6,4 auf 6,7 Cent. Im Studio ist Sina Rosenkranz aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Was heißt das denn ganz konkret für einen Durchschnittshaushalt?
Ja, da gibt es schon diverse Berechnungen von Vergleichsportalen und danach müsste ein Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 5000 Kilowattstunden Strom allein wegen der EEG-Umlage 18 Euro mehr pro Jahr zahlen. Die EEG-Umlage macht hier ungefähr ein Viertel des Strompreises aus, ist also ein wesentlicher Bestandteil, aber nicht der einzige. Es gibt noch andere Faktoren, die den Strompreis ausmachen und auch bei denen wird es vermutlich einen Anstieg geben. Die Betreiber der Übertragungsnetze haben schon Erhöhungen ihrer Netzentgelte angekündigt. Auch die Stromproduktionskosten werden vermutlich steigen, was vor allem am Kohleausstieg liegt. Und wenn man das alles zusammenrechnet, wird Strom im kommenden Jahr deutlich teurer, das ist schon klar. Wie viel insgesamt lässt sich aber jetzt noch nicht sagen.
Bleiben wir noch mal ganz kurz bei dieser EEG-Umlage. Wie ist denn der Preisanstieg zu erklären? Eigentlich wollte die Bundesregierung mit ihrem Klimapaket die Verbraucher doch entlasten bei der Ökostromumlage.
Ja, richtig, aber erst ab 2021. Ab dann will die Bundesregierung die EEG-Umlage durch Zuschüsse senken, um vor allem Familien und kleine und mittelständische Firmen zu entlasten. Vorher jetzt noch mal der Anstieg und für den gibt es zwei Gründe. Zum einen werden neue Windkraftanlagen auf See jetzt ans Netz angeschlossen, die noch alte Förderzusagen bekommen haben, also viel Geld verschlingen. Und der andere Grund ist, dass die Überschüsse, die Reserven auf dem EEG-Umlagekonto abgeschmolzen sind. Da muss jetzt neues Geld reingebuttert werden und das führt eben zu diesem Anstieg.
So viel zur Ökostromumlage. Schauen wir am Ende der Sendung noch ganz kurz auf die Börse.
Ja, da steht wieder mal der deutsche Bezahldienstleister Wirecard im Fokus. Die Financial Times wirft dem Unternehmen zum wiederholten Mal vor, bei Umsätzen und Gewinn zu tricksen. Wirecard hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Die Aktie bricht trotzdem zweistellig ein. Am Mittag immerhin noch 17,8% im Minus. Der DAX lässt sich aber davon nicht beeindrucken, steht aktuell 0,6% im Plus bei 12.560 Punkten.
Aktuelle Wirtschafts- und Börseninformationen von Sina Rosenkranz. Vielen Dank.